Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Chossainpour. Wir sprechen heute über das Congressional Hearing. Man könnte sagen, das Würstchenbraten, das absolut harte Kreuzverhör von Kimberly Cheadle, der nun ehemaligen Direktorin des Secret Service, die maßgeblich verantwortlich war für die Sicherheit des Präsidentschaftsanwärters Donald Trump, die massiv versagt hat mit dieser ganzen Aktion. Und versagt ist noch ein sehr, sehr schönes Wort, denn es impliziert nicht direkt, dass es Vorsatz war, wovon wir aber heutzutage ausgehen müssen. Kian, du hast es ja selber gehört und gesehen, das Congressional Hearing. Wie hast du das Ganze empfunden?
Ich muss sagen, Philipp, absolut verrückte Zeiten. Erstmal Grüße an alle Podcast-Zuhörer. Man kann wirklich sagen, die Ereignisse überschlagen sich. Man muss sich das einmal kurz vor Augen führen. Was ist passiert? Der ehemalige US-Präsident wird angeschossen und überlebt gerade so in der letzten Millisekunde einen Streifschuss aus purem Glück. Der Secret Service oder auch der FBI behauptet, es handelt sich um einen Lone Gunman, also einen Einzeltäter, einem einsamen, in der Schule gemobbten Einzeltäter. Dieser Einzeltäter ist natürlich direkt erschossen, das heißt, mit ihm kann man nicht sprechen. Die Mitschüler behaupten, hey, das war gar keiner, der gemobbt wurde, wir haben ihn alle gemocht, der war nicht komisch und so weiter und so fort. Und alle fragen sich, wie war es möglich, dass der Secret Service, das ist die Organisation, die dafür verantwortlich ist, dass der Präsident in Sicherheit ist, die dafür verantwortlich ist, die Gegend zu scouten, so einen Fehler zulassen konnte, dass dort einfach so jemand mit direktem Schussfeld auf den ehemaligen Präsidenten abschießen kann und dort mit einer Leiter auf ein Gebäude klettert, was nur 100 Meter entfernt ist. So, das sind die Fragen, die wir uns alle gestellt haben. Trump überlebt das Attentat, wir haben das legendäre Foto und jetzt hat die Direktorin des CIA, das haben wir ja schon kritisiert in der letzten Folge und gesagt, hey, diese Frau hat vorher, ich meine mich zu erinnern, bei Pepsi gearbeitet als Sicherheitsmanagerin. Also wenn du erstmal irgendwelche Getränkedosen und Chipsdosen beschützt und das Sicherheitskonzept ausarbeitest und dann für den ehemaligen Präsidenten, dann weiß ich nicht, ob du die Kompetenz dafür hast oder nicht, aber das hat ja wohl irgendwer entschieden und das soll ja halt so angemessen gewesen sein. Nun hat sich herausgestellt, nach einer Kongressanhörung, in der ihr Fragen gestellt wurden in Sachen, was ist da wirklich passiert, sie quasi nicht richtig antworten konnte und am Ende tatsächlich zurückgetreten ist. Die Direktorin vom Secret Service ist nach dem Attentat auf Donald Trump zurückgetreten.
Und was absolut richtig ist, Kian, oder? Sind wir da einer Meinung, dass dieser Skandal, ich weiß gar nicht, wo der endet, wo er anfängt, der ist so groß, die hätte 10-mal gefeuert werden müssen. Deswegen dieses Zurücktreten ist das absolut Mindeste. Diese Frau muss vor Gericht gestellt werden.
Ja, absolut. Für mich wirkt es so, als wurde halt jetzt einfach wieder eine weitere Person quasi unter Laster geworfen, Philipp, die eigentlich wahrscheinlich nicht mal was damit zu tun hatte.
Das würde ich so nicht sagen.
Du dir alleine ihre Qualifikation anschaust, und da kriegt man das Gefühl, wenn man sich diese Kongressanhörung anschaut, dass diese Frau quasi mit in dem Boot sitzt von den Leuten, die wirklich einfach bis zum letzten Moment keine Ahnung hatten und das einfach von innen heraus irgendwie ablief. Also noch deeper. So wirkte es für mich zumindest, um hier jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen.
Ich möchte mal heute eine Frage aufwerfen, die wir dann erst zum Ende besprechen werden, die ich sehr wichtig halte. Und zwar, ich bin absolut begeistert davon, wie das abgelaufen ist, die Art und Weise, wie sie ins Kreuzverhör genommen wurde, weil ich sowas aus Deutschland überhaupt nicht kenne. Und daher stelle ich jetzt mal die ganz provokante Frage, ob das US-Zwei-Parteien-System nicht grundsätzlich deutlich demokratischer abläuft als bei uns in das Mehrparteiensystem in Deutschland. Warum sage ich so etwas? Wer, und jetzt später auch noch die ganzen Videoausschnitte sehen wird, und schaut euch das gerne ganz an, das ist wirklich, man muss das gesehen haben, wie die unterschiedlichen Senatoren, die Kongressabgeordneten, diese Frau einfach nur durch die Mangel drehen. Die wird wirklich einmal durch den Fleischwolf gedreht, in kleinen Teilchen wieder rausgeholt, dann wird sie nochmal reingesteckt und nochmal durchgedreht. So etwas gibt's in Deutschland gar nicht. Man muss sich das vorstellen, dass erbitterte politische Feinde, wie beispielsweise die härtesten Corona-Gegner, Experten aus der Medizin, die von Anfang an gegen die Impfung waren, von mir aus Leute von der AfD, wenn wir einfach mal nur politische Unterschiede nehmen, die sitzen und dürfen einen wie den Karl Lauterbach oder andere Befürworter, wo jetzt durch die RKI-Protokolle, die übrigens seit gestern ungeschwärzt raus sind, Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Das ist ja das Nummer 1 Thema gerade auf Twitter. Und jetzt so ganz, ganz langsam tröpfelt es in die Mainstream-Medien rein, wenn ihr das als eines unserer nächsten Themen haben wollt. So, und stellt euch vor, die werden gegrillt und ein Karl Lauterbach würde 2 Stunden lang müsste Rede und Antwort stellen und die härtesten Gegner, die aber auch Insiderwissen haben, dürften denen jede Frage stellen und die müssten darauf antworten. Das ist undenkbar in Deutschland. Absolut undenkbar, dass es überhaupt eine gescheite Aufarbeitung gibt. Und deswegen muss ich schon sagen, ich bin echt begeistert, als ich das gesehen habe, wie die, mit welcher Offenheit die dort im Kongress gesprochen haben.
Okay, ja, also das sehe ich ähnlich. Man muss halt unterscheiden zwischen einer Demokratie, bei der es vorsätzlich darum geht, die demokratische Struktur aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber möglichst eine Machtkonzentration zu haben, die es ermöglicht, dass der Staat gewissermaßen zumindest agil in seiner Entscheidungsfindung sein kann, oder in einer Demokratie, in der es so viele Parteien gibt und so viele Systeme, die durchlaufen müssen, bei denen verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, dass der Staat nicht wirklich, also so gefühlt eingefroren ist. So wirkt es zumindest für mich in Deutschland. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es einzelne gute Politiker gibt und einzelne gute Politiker auch theoretisch in einer Position sind, in der man annehmen könnte, dass sie in der Lage sind, hier maßgeblich was zu ändern. Am Ende ist aber eigentlich alles immer wieder daran scheitert, dass es durch 5 verschiedene Prozesse durchlaufen muss und dann dort dann immer rausgefiltert, abgeändert, komprimiert irgendwie dann am Ende ankommt.
Also ich nenne mal ein Beispiel, das ich sehr gut finde. Bei uns ist es ja oftmals so mit dieser Brandmauerpolitik. Man sagt sich quasi, egal wie gut der Vorschlag des politischen Gegners und ganz egal, ob ich dem zustimme und ganz egal, ob ich das gut finde oder nicht, wenn das von der anderen Partei ist, was weiß ich, zum Beispiel die Grünen sagen etwas, dann wird es von der AfD abgelehnt und die von der AfD reichen etwas ein, das absolut Sinn macht und nein, die lesen es noch nicht mal durch, nein, wird abgelehnt. Sofort Ablehnung. Und was wir hier sehen konnten beim Congressional Hearing war, dass sowohl die Republikaner als auch die Demokraten beide gefordert haben, dass die Chefin des Secret Service zurücktreten muss. Es war sich also mal Einigkeit in beiden Lagern, diese Frau muss weg. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze gerne mal an und gehen mal die unterschiedlichsten Themen durch der Kongressanhörung. Bevor wir jetzt gleich mal mit den Einzelheiten der Kongressanhörung starten, möchte Kian hier mal noch ein weiteres Riesenthema bringen. Joe Biden ist offiziell zurückgetreten und wir wissen noch nicht mal, ob er selber weiß, dass er zurückgetreten ist.
Ja, also Biden hat's verkündigt am Sonntag jetzt, einfach plötzlich mit einem Schreiben, keinem persönlichen Video, kein Auftritt, keine Ansprache, sondern ein Schreiben, ein nüchternes Schreiben. Hey, ich bin's, Leute. Ich werde mich doch zurückziehen aus dem Wahlkampf und werde versuchen, jetzt die letzten Jahre oder das letzte Jahr, was ich noch hier in der Politik verbringe, vernünftig zu verbringen. Also ganz plötzlich unerwartet, wenige Stunden vorher oder auch Tage vorher haben noch seine eigenen Angestellten das Gegenteil behauptet. Joe Biden wird kandidieren, Joe Biden geht's gut, er ist in einer guten gesundheitlichen Verfassung. Wir erinnern uns zurück, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, er hat jetzt Covid. Philipp, du hast noch gesagt, das ist es jetzt, das werden sie nutzen, um ihn dann zurückzuziehen. Als Grund, und jetzt hat er sich tatsächlich zurückgezogen, als Grund einfach mal 2 Tage später. Also Shoutout hier an dich und an alle, die diesen Podcast vor 2 Tagen, 3 Tagen vorher dann gehört haben, bevor das Ganze passiert ist. Hier mal ein sehr, sehr beschreibendes Bild eingeblendet. Titelseite von The New European. Ich zitiere, "The bullet hit Trump, but it killed Joe Biden. The single gunshot that changed the trajectory of the world." Das finde ich ist eine interessante Ansichtsweise darauf. Also die Kugel hat Donald Trump erwischt, aber am Ende Joe Biden getötet. Und jetzt direkt im Umkehrschluss die Person, die von Biden und von den Demokraten jetzt als die nächste Präsidentschaftskandidatin dargestellt wird, ist Kamala Harris, die vorherige Vizepräsidentin von Joe Biden. Und das Interessante ist, dass viele jetzt hier in Amerika das als einen Coup bezeichnen. Warum? Weil sie der Meinung sind, erstens, die Demokraten hätten Joe Biden dazu gedrungen, zurückzutreten, weil sie sonst die Vertrauensfrage gestellt hätten, um ihn aus dem Amt zu kriegen. Zumindest so laut Gerüchten, ganz klar an dieser Stelle. Aber zum anderen, weil so jetzt Kamala Harris die Kandidatin ist und nicht beispielsweise Robert F. Kennedy, der damals auch für die Demokraten aufgelaufen ist und der hier deutlich beliebter gewesen wäre und wahrscheinlich hier die Kandidatur bekommen hätte. Also es wird auf ganzer Ebene kritisiert. Ich kann ja mal hierzu einen Tweet zum Thema Coup vorlesen. Das ist von DC Drano. Wie gesagt, nimmt das immer natürlich, das ist von irgendjemandem der Tweet, mit a grain of salt, also nicht alles direkt abkaufen. Ich möchte einfach mal hier eine konträre Meinung vorlesen. Und zwar sagt er Folgendes. Hier ist der Wahlbetrug der Demokraten aufgeschlüsselt. Sie schaffen die Illusion der Unterstützung für einen Kandidaten, indem sie ihn den Medienapparat pumpen, den sie vollständig kontrollieren. Sie benutzen Milliardäre, um Geld für den Kandidaten durch Strohspender auf ActBlue zu waschen. Maximal $3,300 pro Person. Kein Problem, leiten Sie einfach das Geld eines Milliardärs durch Hunderttausende von Namen. Die Meinungsforschungsinstitute arbeiten für Sie, also ist das auch kein Problem. Sie zeigen einfach den transformativen Kandidaten mit starken Zahlen, die auf imaginären Daten basieren. Jetzt glaubt die Öffentlichkeit, dass Sie eine Chance haben. Dann registrieren Sie mehr als 8 Millionen Illegale zur Wahl. Sie brauchen sie nicht, um tatsächlich eine Stimme abzugeben und zu riskieren, erwischt zu werden. Sie brauchen nur den Namen auf der Wählerliste, damit sie einen gefälschten Stimmzettel erstellen und ihn unbemerkt in ein paar wichtige Swing States in eine Dropbox werfen können. Das FBI und das Justizministerium werden nicht einmal eine Untersuchung einleiten, sodass es keine Probleme gibt, und wenn ein Richter einem tatsächlichen Prozess mit Beweisen zu nahe kommt, erhält er einen sehr bedrohlichen Anruf. Wenn sie es dann stehlen, verbreiten sie jeden in den sozialen Medien, der ihren Betrug angeprangert hat, stellen Stacheldraht um das Kapitol auf, setzen Tausende von Soldaten ein, um die Öffentlichkeit fernzuhalten und beginnen jahrelang neue Kriege auf der ganzen Welt. Wir leben nicht mehr in einem freien Land, sondern unter einem kommunistischen Regime, das sich als konstitutionelle Republik ausgibt. Trump ist ihre größte Bedrohung und sie haben gerade versucht, ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen. So, das hier mal die harten Worte von diesem Twitter-Account DC Drano, das ist Rogan O'Handley. Ihr merkt schon, am Ende wird Trump endorsed, also es wird sich für Trump ausgesprochen, deswegen immer natürlich hier das so auch anerkennen und einordnen, wie es ist. Aber ihr merkt, da hagelt es auf jeden Fall sehr, sehr harte Kritik aus Amerika, vor allem eben für diese Nominierung von Kamala Harris.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, Kian, Fakt ist einfach mal, wir wissen nicht, ob Joe Biden dieses Dokument selbst unterschrieben hat, das mit seinem Rücktritt. Was wir wissen ist, dass seine Unterschrift, die darunter gesetzt wurde, mit einem Strich geendet hat und er unterschreibt normalerweise nicht so. Das wissen wir. Wir wissen, dass das normalerweise nicht seine Unterschrift ist. Das ging schon komplett durch die Medien, sowohl bei CNN als auch bei Fox, dem Hostsender der Republikaner, dass seine Unterschrift so nicht korrekt ist. Dann gab es tagelang keinerlei Statements. Man hat ja sehr krass spekuliert, auch von beiden politischen Lagern, ob er nicht vielleicht sogar schon tot ist. Es gab da Gerüchte um einen Medical Emergency, also dass er schwer krank sei. Das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen im Podcast. Es gibt also viele Dinge hier, die nicht klar sind, ob wir wissen, dass es überhaupt die freie Entscheidung von Joe Biden selbst war, diesen Schritt zu gehen. Es wurde ja über Twitter verkündigt. Das muss man sich mal überlegen. Es wird ja immer Elon Musk angegriffen. Er sei der Rechtsradikale. Pfui, seine Plattform müsse verboten werden. Die müsse zensiert werden. Und dann tut plötzlich der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, der sich jeden Morgen nicht an seinen eigenen Namen erinnern kann, die Plattform Twitter nutzen, um den Rücktritt zu verkünden. Und seine eigenen Mitarbeiter aus der Pressestelle wissen bis wenige Minuten davor nicht davon Bescheid. Auch das ist belegt. Sie haben selber gesagt, sie wussten selber nichts über die Nachricht. Normalerweise gibt es ja eine Informationskette dort und das geht erstmal über die verschiedenen Kanäle, damit alle involviert sind, alle im Wissen sind, damit an verschiedenen Kanälen diese Nachricht rausgeht. Und es kommt einfach gar nichts und plötzlich kommt über Twitter, sein Twitter-Kanal, eine Nachricht. Ich muss sagen, das ist schon höchst suspekt. Also was hier sowieso in den USA gerade abläuft und das vor den Augen der Öffentlichkeit und Gott sei Dank, wir wiederholen das, haben es letztes Mal schon gesagt, Kian, Gott sei Dank haben wir Twitter als Free Speech Plattform, wo unterschiedlichste Meinungen gehört werden. Das können wir nicht genügend oft Elon Musk danken, dass er sich da reingesetzt hat. Auch er ist natürlich wieder ein schlimmer Rechtsradikaler, wie alle Leute, die sich für freie Meinungsäußerung einsetzen. Da können wir nicht froh genug sein, dass wir in der Lage sind, diese Videoaufnahmen jetzt zu sehen, die über Twitter kursiert sind, aus verschiedenen Blickwinkeln, was den Schützen angeht, dass es möglicherweise einen zweiten Schützen gab. Auch das, ein zweiter Schütze am Wasserturm, wurde im Congressional Hearing an die Secret Service Direktorin gerichtet, diese Frage. Also das ist nicht nur irgendwie Schwobel, Schwobel, sondern die Kongressabgeordneten reden offen darüber, dass es Meldungen und Zeugenberichte von einem zweiten Schütze gibt. Kian, wollen wir uns jetzt der Sache direkt mal widmen?
Ich würde sagen, wir können jetzt mit der Sache anfangen. Vorher aber noch ganz kurz, du hast gesagt, Joe Biden ist möglicherweise gar nicht mehr selber da, weil das eben ganz oft kritisiert wurde. Es wurde auch oft kritisiert, dass Joe Biden in dieser Rede von Kamala Harris, wo sie die Kandidatur annimmt, durchgeschaltet in einem Live-Telefonat ist. Und Kamala Harris sagt dann quasi so auf Englisch, wir können auch mal hier den Clip kurz einblenden.
It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call and we've been talking every day.
Ja, ihr hört es, sie sagt, oh danke Joe, du bist noch da in der Recording, in der Live-Aufnahme. Also sie verspricht sich so quasi, als wäre es eine Aufnahme. Und viele haben darunter kommentiert und gesagt, zum einen haben manche behauptet, dass es KI generiert, wobei es dafür keine Belege gibt und ich das auch nicht so einstufen würde. Aber viele haben gesagt, das ist der kohärenteste und flüssigste Redefluss, den Joe Biden seit seiner Kandidatur so hingelegt hat. Und die Leute sagen halt, hey, das ist irgendwie einfach merkwürdig, dass er das jetzt so plötzlich hinkriegt, obwohl er ja jetzt krank ist und weil er so krank ist, zurücktreten musste. Aber was du gerade gesagt hast, Philipp, wofür es auch wohlgemerkt, da muss man ganz klar zur Einordnung sagen, Joe Biden wurde bereits gesichtet, seitdem er quasi seine Ankündigung gemacht hat. Hier auch mal ein Video davon eingeblendet, da wird auch drauf angesprochen, ob er oder was er dazu sagt. Er antwortet nicht darauf, er läuft hier in den Flieger rein.
How are you feeling since you dropped out of the race, sir?
How are you feeling about
her? Er wirkt auf jeden Fall wie immer so, wie er ist, ein bisschen benebelt. Aber das Interessante, was ich dazu gefunden habe, ist, dass jemand dazu geschrieben hat, die Situation von Biden erinnert uns an die Geschichte von Qin Shi Huang, dem ersten Kaiser von China und Gründer der Qin-Dynastie. Als Huang starb, verbargen sie den Tod, indem sie sagten, er ruhe sich nur in seiner Kutsche aus, während sie ihren Helfern im Weißen Haus befahlen, Körbe mit verrottetem Fisch um die Kutsche herumzutragen, um die Leute glauben zu lassen, er sei noch am Leben. Währenddessen arbeiteten alle Beteiligten hinter den Kulissen an der Planung der Nachfolge. Das könnte heute unmöglich passieren. Also hier nochmal ein Vergleich dazu. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden tot ist. Ich finde es auch merkwürdig, wie hier die Ereignisse sich überschlagen und wie das nacheinander passiert. Aber gehen wir mal jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Was ist in dieser Kongressanhörung passiert? Was wurde gefragt? Warum ist sie zurückgetreten? Philipp, wollen wir anfangen?
Gerne. Also am Anfang von Seiten der Demokraten, das ist auch zu erwarten, die Demokraten sind eher die nehmt den Leuten die Waffen weg Partei in den USA. Die Republikaner sind ganz klar die lasst den Leuten die Waffen. Ich habe da auch eine klare Meinung dazu. Eine Politik, die mit ihren Bürgern zusammenarbeitet, die harmoniert mit den Bürgern, die muss keine Angst haben, wenn die Bürger bewaffnet sind, weil diese Bürger dann ihre eigene Politik, ihre eigene Regierung schätzen und nur eine Partei, die gegen ihre Bürger vorgeht, muss Angst haben, dass diese Bürger bewaffnet sind. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Um nochmal meinen hier ganz kurz einzubringen, weil oftmals, das ist ja auch immer wieder, Philipp sagt etwas und alle glauben direkt, beziehungsweise nicht alle. Ich weiß, dass viele unserer Podcast-Hörer differenziert genug denken können, um zu verstehen, dass wir zwei Individuen sind mit verschiedenen Meinungen. Aber die ganzen Reporter beispielsweise, wenn ich was gesagt habe, haben die gesagt, Hossenhopf hat das gesagt. Also wir beide sind immer dieser Meinung, wobei wir auch offen kommunizieren, dass wir auch in vielen Themen anderer Meinung sind. Ich zum Beispiel bin absolut gegenteiliger Meinung, möchte nicht in einem Land leben, in dem Waffen legal sind und jeder mit Waffen rumrennt, weil ich der Meinung bin, dass in einer sicheren Gesellschaft Waffen einfach keinen Platz haben und suchen haben sollten und es Aufgabe der Regierung sein sollte, so ein sicheres Umfeld zu schaffen, mittels Exekutive, das idealerweise auch nicht ausgenutzt wird, sondern wirklich für die Sicherheit der Bevölkerung da ist, damit man gar nicht erst Eigenwaffen brauchen muss für irgendwelche Notfälle. So, das ist meine Meinung. Ich will gar nicht und würde gar nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der jeder mit Waffen rumrennt. Aber wie gesagt, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Philipp, was wolltest du weiter sagen?
Also, wir blenden mir jetzt gerade mal den ersten Videobeitrag ein von Demokrat Jamie Raskin. Er hat seine Zeit dafür eingesetzt, um minutenlang nur noch für noch schärfere Waffengesetze zu plädieren und forderte offen ein komplettes Verbot von AR-15-ähnlichen halbautomatischen Waffen. Blenden wir gerade mal ein.
We have to find the courage and resolve to pass a ban on the AR-15 and other assault weapons. A ban has broad support. Even the New York Post loudly endorsed such a ban in 2019 of protecting presidents and candidates. And as we work to ensure that America, the streets of our country, are free from the violence of weapons of war. Thank you, Mr. Chairman. I yield back to you.
Thank you.
Und dann sagte er dazu noch, dass Amerika frei werden müsste von Kriegswaffen, also dass den Leuten endlich die Kriegswaffen abgenommen werden müssen. Das ist faktisch eine Lüge. Das wissen viele Leute einfach nicht, aber in den Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten Kriegswaffen verboten. Was meine ich damit? Eine Kriegswaffe ist nicht, was optisch nach einer Kriegswaffe aussieht, sondern was so ausgestattet ist und die Fähigkeiten einer Kriegswaffe besitzt. Also Vollautomatik. Sprich, mit einem Mal den Abzug zu ziehen, dass rapide eine Schussfolge abgefeuert wird, bis das Magazin leer ist. Und Fakt ist einfach, das ist eine gravierende Falschbehauptung, denn auch in den USA ist es verboten, vollautomatische Waffen zu haben. Das heißt also, diese ganzen AR-15s, AK-45 und so weiter, das sind halbautomatische Waffen. Und um hier mal einen Vergleich zu bringen, in Deutschland kannst du als Schütze, der beispielsweise sportlicher Schütze ist, der beispielsweise bei IPSC-Turnieren mitmacht, ganz genauso eine AR-15 oder eine AK-47 kaufen, die genauso halbautomatisch ist. Ich kenne persönlich Leute, die eine AK-47 legal zu Hause haben. Das sind Sportschützen und diese dürfen sie im Einsatz bei einem Turnier benutzen. Das ist also eine ähnliche Situation. Du darfst natürlich in den USA die nicht nur als Sportschütze haben, aber das sind keine Kriegswaffen, weil sie nicht Vollautomaten sind. So. Und ich möchte noch einen Punkt sagen zum Second Amendment, das mir sehr, sehr wichtig ist, das viele Leute nicht verstehen. Das Second Amendment, die wichtigste Säule der Vereinigten Staaten, the right to bear arms, das Recht, Waffen zu besitzen, wurde nicht gemacht, um auf der Jagd irgendwie mit unterschiedlichsten Waffen ein Reh oder ein Wildschwein zu erschießen oder einen Bär oder einen Elch, oder aber auch nicht gemacht, um sich vor einem Einbrecher und irgendeinem Bösewicht zu schützen. Das ist nicht der Grund. Wer sich damit auseinandersetzt, der weiß, the Second Amendment, the right to bear arms, das Recht, Waffen zu tragen, wurde den Amerikanern gegeben, um sich vor einer tyrannischen Regierung zu schützen. Das ist der eigentliche Grund. Man hat nämlich damals schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass einmal wieder in der Zukunft eine Regierung, die demokratisch ist, sich in eine diktatorische Regierung wandeln würde, die also die Demokratie ablegt, um dann offen faschistoid, offen diktatorisch gegen die eigenen Bürger vorzugehen. Und dann müssen die Bürger in der Lage sein, sich mit Waffengewalt gegen diese Kräfte wehren zu können. Und da bin ich absolut dafür. Die Bürger müssen in der Lage sein, sich, wenn plötzlich ein Regime diktatorisch wird, verteidigen zu können. Ist doch ganz klar. Und das ist der eigentliche Grund, warum man gesagt hat, the Second Amendment muss immer standhalten, the right to bear arms. Und ich stelle hier noch eine letzte Frage, die ich ganz provokant reinwerfe. Wenn Donald Trump eine Diktatur erschaffen möchte, was ihm ja gerne vorgeworfen wird, dann wäre das allererste, was er will, dass er den Bürgern die Waffen wegnimmt. Weil er müsste ja fürchten, dass die Bürger gegen ihn vorgehen. Er sagt aber ganz klar, alle Bürger sollen so viele Waffen haben, wie sie wollen. Während die Demokraten, die behaupten, sie seien so demokratisch, um jeden Preis die Waffen aus den Händen der Bürger nehmen wollen. Und jetzt stelle ich die Frage, wer ist also hier interessiert daran, die Rechte wegzunehmen und wer ist der Demokrat?
Also interessante Ansichtsweise, muss ich sagen, Philipp. Ich sehe es trotzdem anders ein bisschen. Ich bin der Meinung, man braucht keine Waffen für eine demokratische, freie Gesellschaft. Das gehört für mich einfach nicht dazu. Dafür, dass man libertär ist, dass man eine Waffe braucht. Ich kann den Ansatz verstehen. Vielleicht denke ich da einfach zu optimistisch. Vielleicht ist für mich diese Vorstellung einfach zu apokalyptisch, dass ich sage, hey, wenn eine Diktatur passiert, nicht von einem auf den anderen Tag, ist es gar nicht logistisch möglich. Und wenn man ein intelligenter Mensch ist, dann bemerkt man das früh genug und haut einfach ab aus dem Land.
Ja, aber das kann doch nicht das Ziel sein, abzuhauen aus dem Land, verstehst du?
Ja gut, aber wie hoch sind die Erfolgschancen, dass man als Einzelperson gegen eine Diktatur irgendwie in irgendeiner Weise einen Aufstand erbringen kann und dann irgendwas machen kann? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn damals als in Deutschland das Ruder übergelaufen ist, dass da damals auch, wenn einzelne Personen Waffen gehabt hätten, sie auch nicht viel anrichten hätten können, sondern da war einfach das Intelligenteste zu sagen, hey, ich packe meine Taschen, ihr macht das so, wie ihr das hier macht und ich bin einfach woanders, bis sich das hier geklärt hat.
Ja, das ist ganz klar. Aber die Situation damals war eine ganz andere. Da haben Millionen zugejubelt und gesagt, führe Befehl, wir folgen dir. Das war also, es gab eine Handvoll, die dagegen waren. Und es gab Millionen, die auf der Straße standen und zugejubelt haben. Die wollten das also. In Amerika ist es aber so, dass gerade in Staaten wie Texas, die sehr freiheitsliebend sind, die haben so viele bewaffnete Milizen. Der amerikanische Staat könnte dort gar nicht zugreifen, weil es gibt Millionen Leute mit Sturmgewehren, und zwar 10, 15 Stück zu Hause. Und die warten nur auf den Tag, bis einer versuchen sollte, ihren Lebensentwurf ihnen zu nehmen. Und dann sage ich dir, werden die kämpfen, weil sie militärisch ausgebildet sind. Deswegen ist es viel schwieriger, dort eine Diktatur zu installieren, als es das bei uns ist, wo wir gerade mal uns mit Messer und Gabel erwehren können, aber die breite Masse keine Schusswaffen hat.
Aber das würde ja nur dafür zählen, für die jetzige Vorstellung von, was sind Waffen und wie kann man militärisch vorgehen. Wenn man denkt, okay, man muss Mann gegen Mann mit einer Schusswaffe irgendwie versuchen, jemanden aus seinem Haus zu holen, dass er dann irgendwie seinen Befehlen folgt. Aber umso weiter die Technologie geht, umso fortschrittlicher werden die Waffen der Regierung werden und irgendwann werden sie einfach in der Lage sein, ob man da mit seiner Handgun sitzt oder mit seiner AK oder was auch immer, dass das einfach nicht mehr ausreicht. Das mit Robotern und KI und alle möglichen anderen Wege.
Das ist ein Punkt, Kian, aber das zum Zeitpunkt, als dieses Gesetz geschaffen wurde, da gab es weder Roboter, da gab es Gewehre, die wurden von vorne noch gestopft.
Genau, deswegen glaube ich einfach, das ist einfach irgendwie veraltet und wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Aber wie gesagt, jeder hat eine andere Meinung. Wenn euch das interessiert, der Podcast, können wir da einfach auch mal ein Thema zu machen. Jetzt aber würde ich sagen, Philipp, lass uns zur Kongressanhörung kommen, weil die ist ja super spannend und da ist einiges passiert. Erstmal, was war der erste Punkt? Cheadle hat bestätigt, dass die am 19. Juli verstorbene, als Trump-Kritikerin bekannte demokratische Politikerin Shayla Jackson Lee den Secret Service beaufsichtigte. Zitat, Frau Jackson Lee war stets mit der Beaufsichtigung des Secret Service betraut und ihr Tod ist ein großer Verlust für diese Einrichtung.
I would be remiss if I did not also extend my condolences on the passing of your colleague, Congresswoman Shayla Jackson Lee. Miss Jackson Lee was always engaged in the oversight of the Secret Service and her passing is a great loss to this body.
Genau, lass uns das mal ganz kurz zusammenfassen, was das hier bedeutet. Die Frau, also Shayla Jackson Lee, die für den Secret Service und damit für die Sicherheit von Donald Trump verantwortlich war, ist gleichzeitig sehr Trump-kritisch und letzten Freitag verstorben. Wir können sie leider nicht mehr befragen zu der ganzen Sache. Was für ein Zufall. Sie ist jetzt halt einfach seit Freitag tot. Jo, erster Punkt. Ich würde sagen, lass mal einfach mal so stehen. Fakt einfach. Das ist Fakt. Sie ist seit Freitag tot. Und jetzt hören wir uns mal an, was Cheadle über die mögliche Zurückhaltung von Informationen sagt. Zitat. Ich werde so transparent wie möglich sein, wenn ich spreche. Doch es kann sein, dass ich manchmal nur begrenzt dazu in der Lage bin, in diesem offenen Umfeld eine ausführliche Antwort zu geben, um keine höchst sensiblen Schutzmethoden zu verraten. Ich möchte Sie heute nicht versehentlich mit falschen Informationen versorgen. Blenden wir auch gerade mal ein.
I will be transparent as possible when I speak with you, understanding though at times that I may be limited in providing a thorough response in this open setting due to associated risks with sharing highly sensitive protective methodologies. I do not want to inadvertently provide you today with inaccurate information.
Ja, ich meine, zu den hochsensiblen Schutzmechanismen, wir haben gesehen, die haben versagt auf breiter Linie. Und wie gesagt, das ist wohlwollend gemeint, denn bei Versagen gehen wir davon aus, dass die einfach zu dumm waren. Der beste Geheimdienst, die besten Bewacher, die besten Paladine der Welt, der Secret Service, ja, die waren plötzlich zu dumm und versagen an 100 verschiedenen Stellen. Wer das glauben möchte, darf das tun. Es gibt hier, denke ich, genügend Anhaltspunkte, die uns sagen, so viele Fehler kann es gar nicht gegeben haben. Und wir lesen jetzt gerade mal hier weiter. Und stellen uns mal die nächste Frage. Frage, der Secret Service wusste nicht, dass der Schütze eine Waffe hatte, bevor Trump erlaubt wurde, die Bühne zu vertreten. Daraufhin sagt Cheadle, gemäß unserem Wissen und den Fakten, die wir bis zu diesem Zeitpunkt haben, ist das korrekt. Blenden wir auch gerade mal ein.
So the Secret Service did not know that the gunman actually had a weapon before President Trump was allowed to get up on the stage.
To the best of our knowledge and the facts that we have at this point, that is correct.
Kian, ich meine, wir wissen ja jetzt aus verschiedensten Quellen, dass es unterschiedliche Sichtungen gab. Wir haben Handyvideos gesehen von Leuten, die laut gerufen haben, da ist ein Schütze auf dem Dach, der Mann ist bewaffnet, Vorsicht, die das immer wieder laut gerufen haben. Und sie behauptet hier, es war nicht bekannt, dass der Schütze eine Waffe hatte.
Ja, interessant. Noch interessanter wird es, wenn wir uns die nächste spannende Frage anschauen. Und zwar weicht sie der Frage nach dem Lone Gunman, also den einsamen Einzeltäter, aus. Die Frage war, handelte Mr. Crooks alleine? Ihre Antwort, auch hier muss ich Sie auf die Ermittlungen des FBI verweisen. Nächste Frage, war er bloß ein einsamer Schütze? Die Antwort, was das Motiv angeht, muss ich Sie auf die Ermittlungen des FBI verweisen. Auch mal hier kurz eingeblendet.
And fire off multiple rounds before he was neutralized. Was Mr. Crooks acting alone?
Again, I would have to refer you to the FBI's investigation.
Was he just a lone gunman?
I would have to refer you to the FBI's investigation for motive.
Ja, Kian, also ich muss sagen, wir gehen hier mal mit Logik vor. Wenn ich da sitzen würde und die grillen mich, ja, und die haben sie ja wirklich gegrillt, die haben diese Frau, also ich sag das immer wieder, ich war erstaunt, wie hart und aggressiv die gegen sie vorgegangen sind, da wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Da könnte sie doch einfach sagen, wir gehen ganz klar davon aus, es ist ein einsamer Schütze gewesen, ganz klar, es gab nur ihn, ja. Und auf die Frage, war er alleine? Ja, wir müssen davon ausgehen, dass der 20-jährige Schütze alleine vorgegangen ist und es geschafft hat, den gesamten Geheimdienst zu umgehen. Aber ganz bewusst weicht sie hier aus und das nährt natürlich ganz klar die Theorien, dass es eben kein alleiniger Schütze war, kein einsamer Schütze, sondern dass es andere Personen in seinem Umfeld gab. Und das wiederum nährt natürlich, dass die Theorie, ja, dass es sich hier um eine Verschwörung gehandelt hat, ja, die Theorie einer echten Verschwörung.
Dazu muss ich sagen, Philipp, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt ja jetzt einige Investigativreporter, die dazu ja recherchiert haben und versucht haben, Zusammenhänge zu erfassen. Und einer, der am interessantesten ist, ist von dem sogenannten Team von Oversight Project, The Heritage Foundation's Oversight Project. Die haben jetzt wohl in ihrem investigativen Bericht, das ist jetzt hier alles eingeblendet, es ist keine Schwurbelei, keine Verschwörung, behaupten hier, das Mobiltelefon von Thomas Crooks, beziehungsweise eins, was ihm angehört, weil sie das anhand der Daten analysiert haben, wo sich dieses Telefon GPS-technisch befand, zu welchem Zeitpunkt. Das befand sich wohl bei Thomas Crooks, als er das Attentat ausgeübt hat, dass dieses Mobiltelefon 2023 in der Nähe eines FBI-Büros in Washington, D.C. lag. Ich zitiere, wir haben die Verbindung des Attentäters durch unsere eingehende Analyse von mobilen Anzeigedaten gefunden, um die Bewegungen von Crooks und seinen Partnern zu verfolgen. Für diejenigen, die diese Art von Daten verfolgen, haben wir Geräte identifiziert, die sich innerhalb des letzten Jahres in Crooks Zuhause und an seinem Arbeitsplatz befanden. Es gab mindestens 9 Geräte, die mit diesen AD-IDs verbunden waren. Wir sind bereit, mit legitimen Ermittlungen zu kooperieren und weitere Informationen zu teilen. Zum Schutz der Whistleblower und unserer Ermittlungen werden wir jedoch keine weiteren Informationen an die Taskforce des Kongresses weitergeben, da es Verbindungen zwischen dieser Einrichtung und dem FBI, dem US-Geheimdienst und anderen Einrichtungen gibt. Für diejenigen, die diese Art von Daten verfolgen, haben wir Geräte identifiziert, die sich innerhalb des letzten Jahres in Crooks Wohnung und an seinem Arbeitsplatz befanden. Es gab mindestens 9 Geräte, die mit diesen AD-IDs verbunden waren. So, also sie sagen nochmal, sie sind bereit, mit Ermittlungen zu kooperieren und weitere Informationen rauszugeben, aber aktuell haben sie das Gefühl, wenn sie das tun, landen sie da bei einem Dead End. Und das Interessante ist hier halt eben die Behauptung, das, was sie aufgestellt haben, dass eben der Attentäter Crooks oder jemand, der Crooks Wohnung und Arbeitsplatz regelmäßig besuchte, auch ein Gebäude in Washington D.C. besuchte, das sich am Gallery Place befindet. Dieses befindet sich am 26. Juni 2023 in der gleichen Gegend wie ein FBI-Büro. Wem gehört das Gerät?
Da werden so viele Fragen aufgeworfen, dass gerade in den USA keiner mehr von einer Verschwörungstheorie redet, wenn man hier ganz klar sagt, es besteht die klare Möglichkeit eines staatlichen Mordkomplottes gegen Donald Trump, um zu verhindern, dass dieser Typ der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und jetzt sind wir auch wieder ganz nah dabei, dass viele Leute in Amerika sagen, er ist die letzte Hoffnung, dass wir, wie immer gesagt wird, drain the swamp, dass wir den Sumpf austrocknen, den Sumpf aus Korruption, der dort herrscht, der wohl ganz klar den tiefen Staat repräsentiert. Und wir wissen jetzt auch ganz klar, dass ein Joe Biden in keinster Weise seit langer, langer Zeit, ich habe das ja schon vor einem Jahr gesagt, Kian und ich haben vor über einem Jahr ja schon zu der Biden-Familie, zur Korruption in der Biden-Familie um seinen Sohn Hunter Biden, der cracksüchtige Sohn Hunter Biden, der sich gerne auch beim Crack-Konsum mit Prostituierten hat filmen lassen, dass wir gesagt haben, der wird sehr wahrscheinlich nicht zum Wahlkampf antreten, weil sein Hirn einfach nur noch Matsch ist. Das ist über ein Jahr her. Da standen sie alle noch da und haben gesagt, der ist kognitiv völlig in Ordnung. Joe Biden war noch nie in einem besseren Zustand als jetzt. Und jetzt plötzlich haben sich seine eigenen Medien auch gegen ihn verschworen und plötzlich reden sie alle ganz offen darüber, ja gut, der kann nicht mehr Präsident sein. Leute, das ist seit Jahren so. Um das mal ganz klar zu sagen, seit Jahren war der nicht mehr in der Lage, die US-Staatsgeschäfte selbst zu führen. Und wenn er das nicht mehr war, dann wurden sie von jemand oder einem Personenkreis im Hintergrund geführt. Und das ist dann der tiefe Staat. Sprich, die Leute, die Wähler Amerikas, wissen nicht, wer wirklich die Staatsgeschäfte in Amerika führt. Und ja, sehr krass, wenn wir auch mal wieder zurückgehen zu Cheadle und uns jetzt mal Nancy Mace anhören, auch Kongressabgeordnete Nancy Mace. Sie hat zu Direktorin Cheadle gesagt, you are full of shit today. Du bist voll oder du redest nur Scheiße heute. Also so deutlich wurden die. Wir blenden das jetzt gerade mal eine Minute ein.
As being political, yes or no?
I have no idea how my statement got out.
Well, that's bullshit. So, Mr. Chairman, I would like to ask unanimous consent to enter into the record articles by Punchbowl News, Political Playbook, Washington Post. Yes or no?
I'll have to get back to you on that.
That is a no. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no?
I would have to get back to you
on that. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest.
We have to
maintain decorum in this committee, no matter how upset we get. Have you provided any and all memos
to this committee that we've asked you on July 15th? Have you provided all memorandums within the Secret Service?
I would have to get back to you on
that. That is a no. You are being dishonest or lying. You're being dishonest here with this committee. These are important questions that the American people want answers to, and you're just dodging and talking around it in generalities.
Ja, Philipp, absolut verrückt. Jetzt wird's aber richtig spannend. Ich finde die nächste Frage unglaublich interessant. Und zwar lautet sie, wie viele Male wurde der Secret Service alarmiert hinsichtlich einer verdächtigen Person auf der Veranstaltung, bis der erste Schuss abgegeben wurde? Also vorher alarmiert. Und die Antwort ist, ich habe keine exakten Zahlen, aber anhand dessen, was ich erkennen konnte, waren es 2 bis 5 Mal, die es Kommunikation über eine verdächtige Person gab. Hier mal eingeblendet.
How many times was the Secret Service alerted about a suspicious person at the July 13th campaign event prior to the first shot being shot?
I don't have an exact number to share with you today, but from what I've been able to discern, somewhere between 2 and 5 times there was some sort of communication about a suspicious individual.
To the Secret Service specifically? Mm-hmm.
Ja, hier kann man doch ganz klar sagen, beim ersten Mal, wenn die sagen, man spricht ja immer davon, dass viele Leute gesehen haben, unter anderem auch Polizisten, dass er einen sogenannten Rangefinder gehalten hat. Ein Rangefinder ist ungefähr, nehmen wir gerade mal diese Box hier, ja, das ist ungefähr so groß wie ein Rangefinder. Den hältst du dir so vors Auge und der zeigt dir die Distanz an. Das wird oft von Jägern oder von Sportschützen genutzt, um dir die Distanz bis zu deinem Ziel anzuzeigen. Also Range, Distanz, Finder. Sprich, wenn du irgendeinen siehst, der einen Rangefinder hat und der richtet ihn in Richtung US-Präsident, dann musst du dir schon die Frage stellen, warum ist der daran interessiert, herauszufinden, wie viel Distanz zwischen ihm und dem Präsidenten besteht? Doch nur aus einem fucking Grund, wenn das ein Instrument ist, das nur von Schützen genutzt wird. Nämlich, um ihn nachher abzuknallen. Ja? Und die stellen sich nicht irgendwie die Frage, warum hält der einen Rangefinder in der Hand? Haben doch nur Leute, die Waffen halten, die selber schießen. Ja? Also, und jetzt reden wir davon, dass 2 bis 5 Mal es Kommunikation gab über eine verdächtige Person. Ein einziges Mal hätte reichen müssen, um Donald Trump sofort zu informieren. Er sagt, dass er nicht ein einziges Mal informiert wurde. Also, welches Interesse besteht daran, dem Präsidentschaftsanwärter nicht mitzuteilen, dass es eine verdächtige Person gibt auf seinem Areal? Nur wenn du selber daran Interesse hast, dass er nicht gewarnt wird, dass er nicht von der Bühne runtergeht. Es gibt keinen anderen Grund. Und welches Interesse besteht, ihn nicht von der Bühne zu holen, obwohl eine akute Gefahr da ist?
Naja, oder außer man denkt, dass es keine akute Gefahr ist und das auch confirmed, also bestätigt. Das heißt, man schaut intern nach, sagt, okay, es ist keine akute Gefahr, false alarm. Wir müssen ihnen jetzt nicht das Bescheid geben, weil es war ja eh ein falscher Alarm. Aber das war es ja hier offensichtlich nicht. Dementsprechend macht es noch weniger Sinn. Und was jetzt kommt, das ist wirklich die Spitze. Jetzt wird's absolut crazy. Als nächstes wird sie gefragt über die Anzahl der Patronenhülsen auf dem Dach. Da wird sie einfach gefragt, hat Ihnen das FBI mitgeteilt, wie viele Patronenhülsen auf dem Dach waren? Sie sagt ja. Dann wird gefragt, okay, wie viele waren es? Und sie sagt wieder, ich verweise auf das FBI und seine Untersuchung. Also möchte hier nicht dazu antworten.
Did they share with you how many shell casings were on the roof?
They have shared with me the
FBI. Did they share with you how many shell casing were on the roof?
Yes.
Okay, how many were there?
I would refer to the FBI for
how many were there
and their information that they need to share in their investigation.
So they've shared the information with you. You just don't want to share the information with us, correct?
Aber was jetzt als nächstes kommt, Da will ich deine Meinung zu hören, weil das ist echt verrückt. Und zwar wird sie gefragt, zeichnet der Secret Service die Kommunikation zwischen den und innerhalb der Einheiten auf? Sie antwortet, E-Mails und Textnachrichten werden gespeichert. Zudem wird unabhängig von der Einheit Radiokommunikation aufgenommen. Dann die nächste Frage, hat der Secret Service aufgenommene Radiokommunikation vom 13. Juli? Das ist der Tag, an dem das Attentat passiert ist. Ihre Antwort, wir haben keine Radiokommunikation von diesem Tag.
Does the Secret Service routinely record communications between and amongst detail?
Radio communications?
Any communication.
Well, email communications are captured as well as text messages. And then depending on the detail, radio communications are recorded.
Does the Secret Service have recorded communications from the July 13th event?
We do not have radio communications from that day.
But you have text messages?
We do have emails and text messages.
Emails, okay, great.
Ja, was ist da passiert? Ganz klar, die haben die Beweise verschwinden lassen. Welchen Grund gäbe es, Beweise verschwinden zu lassen? Weil man ein Mordkomplott verdecken möchte. Ganz klar.
Also, es ist einfach, man kann da wirklich auch nicht mehr versuchen, gutgläubig und optimistisch zu sagen, ja, aber die Radioaufnahmen, die sind halt weg einfach von dem Tag. Oder das Radio, das wurde ja nicht genutzt, weil 2 bis 5 Mal wurden sie ja darauf aufmerksam gemacht, dass da eine verdächtige Person war. Ich glaube nicht, dass sie da eine Brieftaube geschickt haben, sondern eben das Radio verwendet haben. Und davon sollte es ja Aufnahmen geben, weil die werden ja, wie sie vorher gesagt hat, aufgenommen.
Absolut. Also zwei Punkte, Kian. Erstens mal, was du vorher vorgelesen hast, was die Anzahl an Patronenhülsen angeht. Das ist ein sehr relevanter Punkt und ich kann mir auch vorstellen, warum sie die Antwort verweigert, obwohl sie es weiß. Sie sagt ja, ich weiß, wie viele Patronenhülsen es waren. Man konnte ja feststellen, erstens mal, wie viele Leute getroffen wurden. 2 Schwerverletzte, 1 toter Familienvater. Und man wusste auch vom Winkel, die Kugel, die Donald Trumps Ohr gestriffen hat, hat ja nachher einen dieser Menschen getroffen hinten. Und zwar ganz rechts außen. Da gibt es auch Grafiken davon. Ganz rechts außen auf der Tribüne ist die ihm in die Brust eingeschlagen, die Kugel. Ja? Also it's real, Leute. Ne? Von den ganzen Leuten, die wahrscheinlich genau die Leute sind, die anderen immer vorwerfen, Verschwörungstheoretiker zu sein, die kommen jetzt mit den wildesten Theorien und sagen, nein, 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 das hat er gestaged, der hat sich beim Hinfallen Kunstblut aufs Ohr gemacht. Genau die Leute kommen jetzt plötzlich mit ihren eigenen Verschwörungstheorien. Ist das nicht eine schöne Ironie? Warum ist es so wichtig zu wissen, wie viel Patronenhülsen? Wenn man jetzt beispielsweise sehen könnte, dass es 8 Punkte gibt, wo Patronen eingeschlagen sind, also Entschuldigung, Projektile eingeschlagen sind. Und man würde aber nur zum Beispiel 5 Hülsen finden auf dem Dach, dann wüssten wir, 5-mal hat er abgedrückt, 8 Einschläge gibt es, wo sind die restlichen 3? Und man müsste dann anfangen, sich die Frage zu stellen, ob es vielleicht nicht noch mehrere Schützen gab. Aber da sie dieser Frage ausweicht, haben wir keine Antwort darauf. Also man muss hier weiter spekulieren. Das ist also ganz bewusst an den richtigen Stellen, macht sie keine Aussagen.
Und dazu kommt dann auch die nächste Frage, Philipp, dazu zu diesem zweiten Schützen. Und zwar wurden Sie darauf hingewiesen, dass mehrere Augenzeugen von einem zweiten Schützen auf dem Wasserturm berichteten. Sie antwortet, ich habe keinerlei Informationen zu einem zweiten Schützen.
Have you been made aware of multiple eyewitness reporting that there was a second shooter on a water tower?
I do not have any information related to any second shooter.
Klar, ich meine, das muss sie sagen, gar keine Frage, weil wenn sie da auch nur eine zweideutige Antwort bringt, dann ist die Scheiße ist schon so krass am Dampfen. Ich meine, dass wir überhaupt über sowas reden, Kian. Wir reden hier, da ist etwas in bright daylight, sagt man im Englischen, also bei Tageslicht, am helllichten Tag ist das passiert und da sind so viele Fehler gemacht worden und wir reden gerade darüber, weil einfach so viele Leute Aufnahmen gemacht haben, so viele Leute durch Social Media und wiederum durch Twitter in der Lage sind, jetzt selber Nachforschungen zu betreiben and nothing adds up, nichts, es ergibt keinen Sinn. Ja? Diese Rechnung kommt nicht auf das richtige Ergebnis. Also wenn wir davon ausgehen müssen, dass ein 20-jähriger einsamer Schütze, der bei seinem Schützenverein durchgefallen ist, der hatte keine Ahnung, der überwindet die kompletten Secret Service, steigt auf das Dach der Kommandozentrale der Polizei, feuert mehrere Schüsse ab und wird dann halt leider sofort danach erschossen, weil in dem Moment, wo er geschossen hat, da haben die natürlich die Counter-Snipers entdeckt, aber davor haben sie ihn nicht entdeckt, nee, davor wussten sie nichts. Aber dann, wo er geschossen hatte, dann haben sie ihn sofort erledigt.
Was sagst du denn zur Radiokommunikation, Philipp, dass die nicht aufgenommen wurde?
Also die wurde 100%, sagt sie ja, sie wurde aufgenommen, sie hat sie bloß nicht mehr, ja? Die ist verschwunden, da sage ich ganz klar, Beweismittel wurden vernichtet, 100%. Beweismittel wurden vernichtet, weil wenn wir die hätten, dann wüssten wir, dann würde das live abgespielt werden, wie der Scharfschütze 1 sagt, wir wissen ja nicht mal, was der sagt, der könnte auch sagen, unser Schütze ist in Position, unser Schütze, I don't know, ich spekuliere jetzt mal voll rein, ja? Ich will damit nur sagen, wir wissen ja nicht, wie involviert die waren. Ich gehe davon aus, dass ganz klar Teile des Secret Service involviert waren. Und man muss davon ausgehen, nach aktuellem Stand, dass es ganz klar von Seiten der Demokraten, von Seiten des tiefen Staates, nenne es was, wer auch immer, dass es einen Mordkomplott gab, dass man zumindest einmal dem Schützen geholfen hat, an seine Position zu kommen, um dieses Narrativ auch zu spinnen, ja, der Lone Gunman, das ist halt ein verwirrter Mann und der hat den Trump gehasst und dann hätte ihn ja auch treffen sollen. Ne? Das ist ja Zufall, wir wissen es, weil er in der letzten Millisekunde den Kopf gedreht hat, sonst hätte es ihm den Schädel weggehauen. Und dann wäre der tot, eine Sekunde hätten die Countersniper ihn abgeknallt und aus, die Story ist aus, ja, traurig, furchtbar, okay, gut. Jetzt müsste jemand anderen aufstellen, der hat natürlich keine Chance gehabt, hätte er, dann hätten sie den beiden gleich für die nächste Amtszeit noch haben können. Der hätte halt irgendwann angefangen, wahrscheinlich sein Brei zu essen auf der Bühne, weil er nicht mal mehr feste Nahrung zu sich nehmen kann. Ja, ich polemisiere jetzt hier mal ganz bewusst, aber ich meine, wir sehen ja den Decline. Oder sie hätten dann direkt den beiden auch so abgesägt und hätten eine Kamala Harris eingesetzt oder jemand anderen, den sie nutzen können, um die Macht zu sichern.
Absolut. Und ich meine, das wird ja von vielerlei Seiten so kritisiert. Ich habe vorhin jemanden vorgelesen. Ich kann nochmal eine gegenteilige oder auch eine Pro- und dann eine gegenteilige Stimme dazu vorlesen. David Sachs vom All-In-Podcast ist ein bekannter VC-Investor. Der hat Folgendes auf Twitter geschrieben. Kamala, die Coup-Plotterin. Harris hat die Nominierung weniger als 1,5 Tage nach Bidens Ankündigung von X erreicht. Dies wurde eindeutig im Voraus geplant. Als Hauptnutznießer des Staatsstreichs musste sie stark involviert sein. Das sagt er. Elon Musk antwortet darauf und sagt nicht unbedingt. Kamala ist nur eine Marionette. Man könnte ihr also in letzter Minute noch etwas sagen. Sie wird alles ablesen, was auf dem Teleprompter steht. Also auch hier verschiedene Meinungen nochmal dazu zu dem Thema. Donald Trump zum Beispiel. Seine Kampagne hat jetzt bereits wohl eine Beschwerde bei der Federal Election Commission eingereicht, nachdem die Demokraten diese Umwidmung von den Geldern vorgenommen haben, bei denen quasi die Gelder von Joe Biden, die an ihn gespendet wurden, jetzt rüberfließen an Kamala. Und dort wird Kamala Harris einem Raub von 91 Millionen Dollar, die eigentlich die übrig gebliebenen Wahlkampfgelder von Biden waren, vorgeworfen. Das passiert auch nebenbei. Also ihr merkt schon, da ist extrem viel Trubel rund um dieses Thema. Jetzt kommen wir aber mal zum Fazit von der Anhörung jetzt zu Kim Cheadle. Was ist da dann passiert? Wir hatten ja während der Anhörung schon viele Leute, die sie dazu aufgeordert haben, zurückzutreten. Und nach der Anhörung gab es ein Schreiben von dem republikanischen Vorsitzenden James Corner und dem demokratischen Mitglied Jamie Raskin vom Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht. Die haben einen offenen Brief an sie geschrieben, in dem sie ihr nochmal mit Nachdruck klargemacht haben, dass sie Verantwortung übernehmen muss und zurücktreten muss. Um da mal nur kurz aus diesem Brief vorzulesen. Heute haben sie es versäumt, Antworten auf grundlegende Fragen zu diesen verblüffenden operativen Versagen zu geben und dem amerikanischen Volk zu versichern, dass der Secret Service seine Lehre gezogen und begonnen hat, seine systemischen Fehler und Versäumnisse zu korrigieren. Mitten in den Präsidentschaftswahlen fordern der Ausschuss und das amerikanische Volk eine seriöse institutionelle Rechenschaftspflicht und Transparenz, die sie nicht bieten. Wir fordern sie auf, von ihrem Amt als Direktor zurückzutreten, um einer neuen Führung die Möglichkeit geben, diese Kriege zügig anzugehen und das Vertrauen eines wirklich besorgten Kongresses und des amerikanischen Volkes wiederherzustellen. Und nach diesem Brief kam dann tatsächlich auch der Rücktritt. Ich zitiere, die Secret Service Direktorin beugt sich dem Druck aus beiden Parteien. Sie übernehme die Verantwortung auf die Fehler der Behörde, die zum Attentat auf Donald Trump geführt haben. In ihrem Rücktrittsschreiben, das von einem hochrangigen Beamten stammt, der es erhalten hat, schrieb Cheadle, dass die Prüfung in den letzten Wochen sehr intensiv war und auch weiterhin sein wird, da unser operatives Tempo zunimmt. Sie fügte hinzu, dass sie die volle Verantwortung für die Sicherheitslücke übernimmt. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse habe ich schweren Herzens die schwierige Entscheidung getroffen, als Direktorin zurückzutreten, schrieb sie. So, und da muss ich jetzt zu sagen, Philipp, ja, es ist auf jeden Fall korrekt und wichtig, weil das, was hier passiert ist, da ist zu viel, was man als Versagen bezeichnen könnte, selbst wenn es angenommen, es wäre zu 100% Versagen, dass da diese Person weiterhin in ihrem Amt bleiben sollte. Zu ihrer Qualifikation habe ich mich schon mehrfach geäußert. Ich glaube, sie ist einfach nicht die richtige Person gewesen. Und das ist jetzt meine spekulative Meinung. Angesichts ihrer Qualifikation, dass sie bei Pepsi vorher Direktorin für die Sicherheit war und jetzt plötzlich diese Sicherheitskonzepte nicht nur erstellen, sondern sie muss sie auch überwachen und dann eben, das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel, wie bei der Polizei, wie bei allen Sicherheitsbehörden oder auch bei Hackern online. Es gibt immer quasi die Gegenpartei, die versucht, deine Systeme auszutricksen. Du musst immer in der Lage sein, so präventiv Maßnahmen vorzunehmen, dass so etwas nicht passiert. So. Und dafür brauchst du einfach viel Kompetenz in dem Bereich. Sie hat ja auch vorher im Secret Service gearbeitet, aber im Secret Service arbeiten und diese Konzepte zu bewahren, zu verbessern und wirklich den Überblick über die Behörde zu haben, die man hat, statt nur eine repräsentative Rolle. Ich weiß, ihre Rolle war eigentlich nicht nur repräsentativ, aber so wirkt es für mich, als wurde sie dahin gepackt, damit, wenn halt was schief geht, sie die Schuld übernimmt, was sie jetzt auch getan hat, obwohl sie wahrscheinlich weder die Schuld daran getragen hat, noch theoretisch damit jetzt das Problem beseitigt ist, was eigentlich dazu geführt hat, dass so etwas überhaupt passiert ist. Verstehst du, was ich meine, Philipp? Also jetzt hat man jemanden rausgeworfen, aber ob damit jetzt wirklich dann die Sicherheitslücke gedeckt ist, das ist dann wieder eine andere Frage.
Natürlich nicht, natürlich, absolut. Ich bin voll bei dir. Schau, ich möchte mal noch an die Zuschauer, die dieses dumme, dumme Narrativ von der Diktatur immer wieder bringen. Donald Trump, Diktator, faschistischer Diktator, Adolf Hitler. Wenn sowas passiert wäre und der Mann wäre wirklich ein Diktator, wirklich, in der Realität, nicht in der Fiktion, was wäre dann passiert? Dann wären alle Leute, die dort auch nur einen Furz mit dazu zu tun gehabt hätten, selbst der Koch auf dieser Veranstaltung, die wären alle zusammengereiht worden und alle erschossen worden. Jeder Einzelne exekutiert, weil man sich eine Sicherheitslücke so nicht leisten kann. Ja, einer wie Josef Stalin, der hätte die Familien der Leute, die auf dem Dach die Scharfschützen waren, alle vernichtet. Weg, da würde kein einziger mehr leben. Und zwar nach einem Tag. Die wären erstmal gefoltert worden, befragt worden. Wer war daran schuld? Egal, wie sie ausgesagt hätten, die wären sowieso danach alle abgeknallt worden. So, was passiert hier? Wir sehen jetzt nach Tagen wurde jetzt mal die Direktorin des Secret Service entlassen. Nach einer ultra harten Befragung. Ich will damit nur sagen, was die Leute immer quatschen von dem Blödsinn. Ja, da sieht man mal, wie demokratisch das alles abläuft. Das ist noch viel zu lasch, wie ich meine. Die müssten alle schon ins Kreuzverhör genommen werden, die Leute, die dort involviert waren, die Scharfschützen und so weiter. Vielleicht werden sie es auch, ich weiß es nicht. Ja? Ich bin nicht live vor Ort. Aber eins ist klar, hier passt gar nichts zusammen. Und Kian, wir haben ja immer gesagt, schon vor einem Jahr, das wird der krasseste Wahlkampf. Das wird ja unglaublich, wenn der Joe Biden mal im Fernsehduell, vor über einem Jahr haben wir es gesagt, im Fernsehduell gegen den Trump antritt, der wird vernichtet. Er wurde vernichtet. Ist genauso gekommen, wie wir gesagt haben. Es ist logisch, das war nicht mal eine krasse Prediction oder so, sondern es ist doch logisch, wer seine Augen in seinem Kopf hatte und nicht komplett verträumt durch die Welt rumläuft, dem ist völlig klar, dass dieser Mann vor 1, 2, 3 Jahren schon völlig gaga war. Der hat gar nichts mehr gecheckt. Ja, also wie sollte es auch anders kommen? Aber dass es so krass läuft, dass es jetzt so gekommen ist, hätte ich niemals gedacht. Niemals.
Absolut. Ich habe gerade nur geschmunzelt, weil du gesagt hast, du bist da der Meinung, dass es viel härtere Maßnahmen sogar noch geben sollte. Und du hast aber vorher gesagt, dass die Familien unter einem Stalin erschossen worden werden würden. Das hast
unter
du
Stalin, nicht, dass ich
ja,
das sage.
Genau, das hast du ja nicht gemeint, aber ich fand es einfach nur lustig. Also ich bin auch der Meinung, absolut viel zu lasch.
Identifiziere mich nicht mit Josef Stalin, ja?
Nee, viel zu lasch. Es sollte auf jeden Fall viel mehr Verhör geben, auch öffentlich. Es sollten viel mehr Personen unter Frage gestellt werden. Es sollte viel mehr investigativer Einblick gewährt werden an die Öffentlichkeit, weil diese Bewertung der Öffentlichkeit hilft dem ganzen Jahr. Der Druck hilft dem ganzen Jahr. Und da bin ich absolut der gleichen Meinung. Ja, Philipp, Fazit, was sagen wir zu der Situation? Ich muss ganz klar sagen, ich habe mir ja schon vorgestellt, dass dieser Wahlkampf verrückt wird. Aber so verrückt, was das hier passiert, ein Attentatsversuch und jetzt als nächstes Joe Biden, der plötzlich verschwindet und dann zurücktritt. Die Secret Service Direktorin, die zurücktritt. Und wir sind ja noch nicht mal durch. Es ist gerade mal Mitte Juli. Wir haben noch ein paar Monate vor uns und die heißeste Phase kommt noch. Was jetzt zum Beispiel aktuell brandneu ist, ist, dass du auf Twitter siehst, dass laut Umfragewerten von Polymarket, was ja ein Prediction-Marktplatz ist, das heißt, es ist ein Marktplatz, wo Leute ihr Geld darauf wetten, was an Wahrscheinlichkeiten passiert, wird Trump Präsident, wird Kamala Harris Präsident. Das heißt, they put their money where their mouth is, also das, was sie behaupten, da legen die auch ihr Geld dahinter und da sind dann Millionen von Volumen. Und dort liegt Trump mit knapp über 60% nach wie vor Kamala Harris. Sie hat, glaube ich, nur 30% Gewinnchancen aktuell. Aber wenn wir uns mal dort den Vergleich anschauen zu den Daten, die laut CNN und so weiter veröffentlicht werden aktuell, da sieht es so aus, und da habe ich einige Tweets gesehen, dass Kamala Harris vielleicht sogar einen leichten Vorsprung hat in den wichtigen Swing States.
Ja, genau. Den Daten von CNN ist auch absolut zu vertrauen. Die Wahrheitspresse.
Und das finde ich besonders interessant, dass wir hier auch nochmal eine andere Dimension haben, wo wir das Ganze beurteilen können mit Prediction-Marktplätzen, mit einer offenen Plattform wie Twitter, wo die ganzen Informationen durchsickern. Dementsprechend bin ich super gespannt, wie das hier weitergehen wird. Und ja, was uns als nächste verrückte Ereignis für diesen US-Wahlkampf bevorstehen wird.
Absolut. Leute, schreibt es in die Kommentare rein. Teilt dieses Video, wenn ihr meint, dass das gut ist, wie offen wir hier über diese Themen sprechen. Liked es, kommentiert es, damit helft ihr dem YouTube-Algorithmus, das an möglichst viele Leute rauszutragen. Und schreibt uns gerne mal rein, was ihr als nächstes Thema wollt. Ihr wisst, die RKI-Files zu Corona-Impfungen sind raus. Das ist so vollgespickt mit Lügen und Skandalen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wollt ihr das als nächstes Thema? Über was wollt ihr, dass wir als nächstes sprechen in unserem Podcast? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und hat einen wirklichen Mehrwert geboten. Ich wünsche euch jetzt allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao.